begrüße Sie.
Jetzt war ich gerade noch so hoffnungsvoll, bis ich dann gelesen habe in Ihrem Buch, Hoffnung erzeugt eine Binnenrationalität der Hoffenden, die man auch Blödheit nennen könnte. Kurz gefasst, bin ich doof, wenn ich hoffe?
Na, prinzipiell nicht. Außerdem kenne ich Sie ja nicht so gut. Insofern will ich eines endgültigen Urteils mich da auch eher zurückhalten. Ich glaube auch nicht, jeder, der hofft, ist prinzipiell blöd. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wie man Hoffnung auf Dauer stellt, beziehungsweise wie man es schafft, eventuell wieder Lebenserfahrung weiter zu hoffen. Und da ist möglicherweise Blödheit, Dummheit, das Ignorieren von Informationen, Schönfärberei, kurz das Abstellen der Vernunft, eine gute Möglichkeit, auf Dauer weiter zu hoffen, obwohl das Leben ständig sein Veto gegen diese Hoffnungsillusionen einlegt.
Habe ich Sie denn richtig verstanden, dass wer hofft, dann nicht mehr seine Rationalität bemüht?
Naja, also nicht prinzipiell. Man kann schon hoffen, das ist ja auch in Ordnung. Ja? Aber wenn sich die Hoffnung nicht als realitätstauglich herausstellt, also wenn zum Beispiel man auf ein bestimmtes Ding hin, auf eine bestimmte Erwartung hin hofft und es stellt sich nicht ein oder die Nebenwirkungen sind so negativ, dann stellt sich die Frage, ob Hoffen wirklich vernünftig ist. Also ich will Ihnen ein Beispiel geben. Die Hoffnung ist ja ein seltsames Phänomen eigentlich. Und das macht sie auf der einen Seite möglicherweise so attraktiv, auf der anderen Seite möglicherweise auch so gefährlich, wenn man so will. Die Hoffnung vermindert sich ja nicht durch ihre Enttäuschung, sondern sie vermehrt sich durch ihre Enttäuschung. Also sie scheint etwas wie eine Energie zu sein, die sich durch Verbrauch vermehrt. Das weiß übrigens jeder Glücksspieler, also ein Roulette-Spieler, der beim Roulette im Casino auf eine Zahl oder eine Farbe setzt und diese Zahl und die Farbe kommt nicht, der geht davon aus, dass er beim nächsten Mal dran ist. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht und das nährt seine Hoffnung, dass das Verlieren die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens höher macht. Und dadurch wird die Hoffnung zu einer Möglichkeit, sich bankrott zu hoffen, weil sich die Hoffnung immer mehr steigert und sogar durch die Enttäuschung nicht kleiner, sondern größer wird.
Das heißt, ich muss also irgendwie den Punkt abpassen, in dem Hoffnung nicht mehr hilft und ich zweifeln muss. Ist das die Therapie?
Naja, also es klingt sehr anstrengend. Sie müssen.
In der Tat.
Punkt ab, ja. Es reicht eigentlich, auf die Anstrengung zu verzichten, dumm zu bleiben. Also es soll ja auch neben diesem Spruch, den Sie eben gesagt haben, die Hoffnung stirbt zuletzt, soll ja auch den Spruch geben, aus Erfahrung kann man lernen. Es ist schon ziemlich anstrengend, wenn man aus Erfahrung es vermeidet zu lernen. Wenn die Erfahrung, zum Beispiel der Verlust beim Roulette, dagegen sprechen, dass man sich hoffnungsvoll sozusagen in den Bankrott hineinbegibt, dann genügt es eigentlich, die Erfahrung zur Kenntnis zu nehmen und nicht über sie hinwegzugehen. Und das scheint mir das wichtigste Mittel gegen diese illusionäre und möglicherweise destruktive Hoffnung zu sein.
Wir hoffen ja auch meistens, wenn wir zum Beispiel Angst haben. Wie müssen wir denn damit umgehen, wenn wir dann nicht hoffen sollen oder können?
Also wir hoffen eigentlich nicht, wenn wir Angst haben. Also dem muss ich ein bisschen widersprechen, auch als Psychotherapeut. Wenn wir Angst haben, versuchen wir alles Mögliche zu mobilisieren, die Angst zu bekämpfen. Das heißt, wir mobilisieren den Kampf gegen die Angst. Ich bin in einem Interview mal gefragt worden, Herr Retzer, leben wir in Deutschland in einer Angstgesellschaft? Und da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Wir leben nicht in einer Angstgesellschaft, wir leben in einer Angstbekämpfungsgesellschaft. Das heißt, es gibt dort die Hoffnung, durch den Kampf gegen die Angst in den Griff zu bekommen. Das hat die fatale Konsequenz, dass je stärker wir Angst bekämpfen, umso größer wird die Angst. Weil die Angst sozusagen als der Gegner die ganze Kampfenergie, gegen die wir gegen sie aufwenden, benutzt, um noch stärker zu werden. Das weiß jeder, der versucht, sich sozusagen zusammenzunehmen, sich zusammenzureißen, um seinen Lampenfieber bei einer Präsentation in den Griff zu bekommen.
Also, dass wir vielleicht aufhören, nicht mehr in dieser Angstgesellschaft, Angstbekämpfungsgesellschaft und Schönfärberei zu leben, wie Sie in Ihrem Buch sagen. Und da taucht auch noch ein ganz interessanter Begriff auf, der eigentlich ganz gut passt, nämlich Sie sprechen da von einer resignativen Reife. Ja. Ist das dann sowas wie Achselzucken für Fortgeschrittene?
Nein, ich glaube, das ist, wenn man so will, wenn man aus Erfahrung gelernt hat, die fast notwendige oder zwangsläufige Entwicklung, auf die etwas hinausläuft. Ich will ein Beispiel dafür geben, für diese resignative Reife. Aus einem Gebiet, was möglicherweise Ihnen auch und den Hörern und Hörerinnen möglicherweise vertraut ist. Man heiratet jemanden, netter Kerl, nette Frau, sonst würde man ihn oder sie nicht heiraten, aber schon am Hochzeitstag sagt man sich, das kriegen wir auch noch hin. Gemeint ist damit die zwei oder drei Macken, die der andere oder die andere hat, die wird mit Hoffnung versehen, sozusagen als ein Auftrag, ein Veränderungsauftrag genommen, das kriegen wir auch noch hin. Wenn man Glück hat, sind dann 10, 15, 20 Jahre ins Land gegangen. Der Gegner, hätte ich jetzt fast gesagt, hat dieselben Macken in derselben Ausführung wie am Hochzeitstag, aber ein Großteil von Lebensqualität ist auf der Strecke geblieben. Die resignative Reife kann dann darin bestehen, dass man die Hoffnung aufgibt, den Partner so hinzubekommen, wie man denkt, dass er sein sollte. Diese Art von Hoffnungslosigkeit oder resignativer Reife kann mit einer erhöhten Lebensqualität verbunden sein, weil man die vergeblichen Versuche aufgeben kann, den Partner zu verändern. Und der Partner kann die Verteidigungsversuche, die er anstrengen muss, um nicht verändert zu werden, auch aufgeben. Also insofern ermöglicht die resignative Reife etwas wie Hoffnungslosigkeit, die durchaus ein Trost sein kann.
Können Sie uns noch ein bisschen mehr Hoffnung mitgeben zum Schluss?
Ich befürchte, dazu bin ich nicht der Richtige. Aber ich will Ihnen trotzdem was Hoffnungsvolles zum Schluss noch sagen. Ich glaube, die Hoffnung ist eine, die wir ähnlich wie die Angst nicht abschalten können als Idee. Die Hoffnung ist aber wahrscheinlich eine notwendige pubertäre Glaubensvorstellung unaufgeklärten Größenwahns. Behält man diese pubertäre Glaubensvorstellung wider alle Erfahrung bis ins hohe Alter aufrecht, hat man ein ernstes Problem.
Der Psychologe Arnold Retzer, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.